Sie hören den Hörgang.
Willkommen zum Hörgang, sagt Ihr Martin Burger. Die Ärztekammer beklagt einen gravierenden Mangel an Schutzausrüstung in den Gesundheitsberufen. Wie schlimm es um den Nachschub an Masken, Brillen und Einmalmänteln wirklich bestellt ist, das habe ich Gerhilde Schüttengruber gefragt. Die Pflegewissenschaftlerin leitet seit Beginn der Corona-Krise die praktische Schulung der mobilen Covid-19-Teams in der Steiermark. Diese Teams bestehen aus Sanitätern, die Rachenabstriche vornehmen. Die Hygienerichtlinien ändern sich öfter, als ihr lieb sein kann.
Die größte Veränderung ist der ressourcensparende Einsatz, insbesondere der Schutzmasken.
Gleich mehr dazu. Frau Schüttengruber, was sind Ihre wichtigsten Arbeitsbereiche, allgemein und jetzt in der aktuellen Situation?
Okay, ja, also es ist so, dass ich prinzipiell am Institut für Pflegewissenschaften an der Med-Uni Graz als Senior Lecturer angestellt bin und mein Hauptaufgabengebiet oder Gebiet, mit dem ich mich beschäftigt habe, doch noch so, ist eigentlich die Versorgung von hochaltrigen Menschen am Lebensende. Und wie bin ich jetzt zu dieser Schutzkleidungsgeschichte gekommen? Wir haben zusammen mit den Medizinern eine interdisziplinäre Lehrveranstaltung angeboten, die sogenannte Simline-Notaufnahme in unserem Simulationskrankenhaus, also am Sim-Campus. Das war Ende Februar und wir haben dort zu Simulationszwecken einen Covid-Patienten isoliert. Im interdisziplinären Prozedere. Und 3 Tage später kam der Anruf vom Roten Kreuz, ob wir in der Lage sind, die mobilen Detektionsteams für SARS-CoV-2 zu schulen. Und ja, wir haben dann übers Wochenende ein Schulungsprogramm aufgesetzt und sind seitdem eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, prinzipiell sowieso die mobilen Dienste, also das mobile Team zu schulen, und mittlerweile machen wir auch Schulungen im Klinikum. In der praktischen Umsetzung, das ist so mein Part, und im Hintergrund ist dann noch der Dr. Wildscheider, der Dr. Lukas Mileda und als Infektiologe der Privatdozent Dr. Jürgen Brates. Das sind wir so als Team. Und die praktischen Schulungen, das ist eigentlich jetzt im Moment mein Hauptaufgabengebiet.
Nur zum Verständnis, die Lehrveranstaltung im vergangenen Februar, war das eine Schulung oder war das schon ein Ernstfall?
Nein, das war eine Übung, weil das Simulationskrankenhaus, das ist das ehemalige Krankenhaus Eisenerz, das jetzt umgebaut ist zu einem Simulationskrankenhaus, und dort, ist kein Krankenhausbetrieb, sondern das war die Idee eines Simulationskrankenhauses, und dort haben wir eigentlich 2 Tage simuliert, also quasi einen Stationsablauf. Notaufnahme, Intensivstation, alles mit Puppen, also mit Simulationspuppen. Und auch der Covid-Patient, das war eine Simulation. Und es war dann ein Bericht in Steiermark heute, und ich denke so, dass das der Weg war, wie wir zu diesem Thema gekommen sind. Und dann haben wir uns sofort intensiv damit beschäftigt, uns die Guidelines angeschaut, miteinander verglichen. Jetzt natürlich nicht ganz hochwissenschaftlich, sondern das Besondere ist ja jetzt im Moment auch, wie bringe ich wissenschaftliche Ergebnisse oder auch Guidelines in dem Fall schnell in die Praxis. Das ist jetzt auch ein spannendes Feld, mit dem wir uns jetzt zwangsläufig auch auseinandersetzen. Nicht? Weil ansonsten gibt es ja zur Guideline-Generierung und auch dann, wie bringe ich die Ergebnisse von Guidelines in die Praxis, ein ganz striktes Abfolgeprozedere und die Evidenz der Guidelines bewerten, und dann kann man das erst in die Praxis bringen. Also diese Schritte haben wir jetzt natürlich im Moment total verzichtet, sondern einfach geschaut, was empfehlen die Guidelines und welche Schritte braucht man davon in der Praxis, oder was müssen wir uns teilweise auch selbst dazu überlegen. Das war vor allem bei den Schulungen der Schutzmaßnahmen für das mobile Detektionsteam, weil ja dafür gibt es keine Guidelines. Es gibt Guidelines für den institutionellen Bereich oder auch Guidelines für Langzeitpflegebereich, aber für die mobilen Dienste gibt es ja keine Guidelines und das haben wir müssen eben auch ableiten.
Sie sind offenbar an einer wichtigen Stelle im Kampf gegen das Coronavirus positioniert. Was genau bringen Sie den Sanitätern bei?
Also im Wesentlichen und auch das Wichtigste, das Richtige an und vor allem das richtige Ausziehen der Schutzkleidung. Der gefährlichste Punkt für Gesundheitspersonal ist oder das risikobehaftetste Prozedere für Gesundheitspersonal ist das Ausziehen der Schutzkleidung. Das heißt, die Schutzkleidung, die potenziell kontaminiert ist oder tatsächlich auch kontaminiert ist, so auszuziehen, dass da keine Rekontamination stattfindet. Oder auch mit Dingen, also mit medizinischen Produkten, die eben beim Patienten waren, die potenziell kontaminiert sind, wie gehe ich damit um? Das ist zum Beispiel bei den mobilen Teams, die Rachenabstriche durchführen, dieses Rachenabstrichröhrchen, weil mit dem war ich ja direkt beim Patienten, das habe ich angegriffen mitunter mit der gleichen Hand, mit dem ich den Rachenabstrich durchgeführt habe. Wie gehe ich damit um in einer Reihenfolge, wenn man dann draußen ist aus der Wohnung, dass auf keinen Fall eine Rekontamination stattfindet?
Im Vorgespräch haben Sie angedeutet, dass sich die Guidelines häufig ändern. Ist das ein Problem?
Ich schaue mir das täglich an. Das sind die Änderungen. Also das ist, ich kann mich Gott sei Dank auf diese eine Richtlinie fokussieren. Das ist die Richtlinie vom RKI zu den Hygienemaßnahmen. Und ich schaue mir die vor jeder Schulung an.
Wenn Sie
und ich schaue mir auch die Richtlinien vom European Center of Disease Prevention and Control, das sind auch Richtlinien, nach denen wir uns richten. Und die schaue ich mir eigentlich auch jeden Tag an, wobei die sind etwas stabiler.
Wenn Sie den Zeitraum seit Beginn der Coronavirus-Maßnahmen überblicken, was war die größte Änderung in den Hygienestandards oder gab es da viele kleine Korrekturen?
Man kann das wirklich sehr fokussiert auch berichten. Die größte Veränderung ist der ressourcensparende Einsatz, insbesondere der Schutzmasken. Um ein Beispiel zu nennen, womit man das wirklich gut verdeutlichen kann, als wir begonnen haben mit den Schulungen, haben wir geschult, dass die FFP2-Schutzmaske ein absolutes Mindestmaß an Schutz ist und die FFP2-Schutzmaske die Maske ausschließlich zur Einmalverwendung gedacht wird. Mittlerweile sind diverse Richtlinien herausgekommen, dass wenn keine FFP2-Schutzmasken vorhanden sind, dann auch chirurgische Schutzmasken verwendet werden können. Das war zu Beginn überhaupt nicht das Thema. Und mittlerweile sind wir bei der Mehrfachverwendung von FFP2 und FFP3-Schutzmasken.
Das bedeutet aber eigentlich, dass man mit den Standards allmählich hinuntergeht, beziehungsweise diese auch absenken muss.
Ja, aufgrund von Ressourcenknappheit. Das ist das auch, was mir von den Kollegen im stationären Setting aus der Praxis berichtet wird. Also vor allem der Fachverwendung. Das ist ein Punkt, den man sich eigentlich vorher nicht vorstellen hätte können, weil wir wissen ja, dass der Virus sehr infektiös ist. Und eigentlich ist eine Mehrfachverwendung, und das ist so, in den Richtlinien steht nach wie vor drinnen, die Mehrfachverwendung ist nur im äußersten Notfall anzuwenden. Aber alleine, dass es eine Richtlinie für Mehrfachverwendung gibt, ist ja schon einmal ein Punkt.
Wie wird die Mehrfachverwendung in der Praxis durchgeführt?
Genau, es gibt zwei Prozedere eigentlich bei der Mehrfachverwendung. Das eine Prozedere ist, dass man die Maske innerhalb der Kohortenisolierung, also sprich auf einer Covid-Station, 4 bis 6 Stunden tragen kann. Und da soll man die Maske aber nicht abnehmen. Und das zweite Prozedere, das ist die Empfehlung vom RKI. Das RKI sagt, dass die Maske pro Patient, also patientenbezogen pro Schicht öfter verwendet werden kann. Und das heißt, in der Einzelzimmer, im Einzelzimmer oder in der Einzelzimmerschleuse, die Maske wird, wenn man vom Patientenzimmer rausgeht, abgenommen. aufgehängt, da muss also ein Platz dafür vorgesehen sein, die muss trocken aufgehängt werden, also sie darf nicht eingesteckt oder sonst was werden, trocken und aufgehängt werden und dann kann sie für das, also die gleiche Person für den gleichen Patienten noch einmal verwenden innerhalb einer Schicht. Das ist jetzt die Empfehlung vom RKI. Und es gibt jetzt natürlich auch mittlerweile, Gott sei Dank, vom European Center of Disease Control and Prevention auch eine Empfehlung zur Wiederaufbereitung von den FFP2- und 3-Masken.
Wo sind die Ressourcenprobleme am größten? Im Spital, im niedergelassenen Bereich, bei den mobilen Diensten?
Ich denke überall. Also im Niedergelassenen, da habe ich im Moment wenig Einblick, denke ich auf alle Fälle. Aber auch, es sind auch im Spital massive Ressourcenprobleme. Zum Beispiel, also um das mit einem Beispiel zu untermauern, es wird empfohlen, insbesondere wenn die Maske mehrfach verwendet wird, dass zusätzlich ein Face Shield getragen werden soll, einfach als zusätzliche Barriere. Und es ist im Spital nicht möglich, diese Face-Shielder zu bestellen, anscheinend. Das ist derzeit ein Ding der Möglichkeit. Also es ist sowohl im Spital als auch im Niedergelassenen. Ich kann Ihnen das jetzt so nicht quantifizieren, wo es mehr Probleme gibt. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass im Niedergelassenen noch mehr Probleme gibt, alleine mit den Einmalmänteln. Weil in den Institutionen hat man doch ein gewisses, also zumindest im Krankenhaus, man hat ein gewisses Potenzial an Schutzkleidung. Aber soweit mir das bekannt ist, im niedergelassenen Bereich gibt es ja gar nichts.
Wenn wir jetzt schon mit Ressourcenproblemen zu kämpfen haben, dann scheint die weitere Entwicklung noch ungewisser zu sein, als sie ohnehin schon ist, oder?
Ich meine, das ist, kann ich jetzt, also diese Einschätzung kann ich schwer treffen, weil da geht es ja einfach um Versorgungsstränge im Medizinproduktebereich. Ich denke, das Einzige, was uns hoffentlich retten kann, ist, dass diese Schutzausrüstung nachgeliefert wird.
Gibt es ein Niveau, ein unteres Niveau, was die Schutzausrüstung angeht, wo Sie keine Verantwortung mehr übernehmen würden?
Ja, also was wir zum Beispiel dazu sagen, ja, also man weiß ja hinlänglich, dass diese chirurgischen Schutzmasken nur quasi jemand anders schützen. Also wenn ich selber Träger bin und ich gebe dieses Virus ab, dann aber umgekehrt diese chirurgische Maske war zum Beispiel überhaupt ganz, ganz lange überhaupt keine Barriere. Und jetzt ist es doch, und jetzt wird es ihm doch empfohlen im Sinne von besser als gar nicht. Ja, wir sind nach wie vor in der Schulung, wir schulen nach wie vor den Goldstandard, der anfangs vorgegeben war oder nach eigentlich auch ist. Und die Mehrfachverwendung von Schutzmasken ist, das geht noch, also ja, ist schwierig, aber das würde noch gehen. Aber alles andere ist, kommt eigentlich aus unserer Sicht nicht in Frage.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung und für Ihren Bericht.
Gerne.